Es ist Urlaubszeit und wir werfen heute einen Blick auf Rügen, allerdings nicht auf den Strand, sondern in die Vergangenheit, in die 90er Jahre, denn da gab es einen spannenden Feldversuch der Elektromobilität.
Diese Episode wird unterstützt von Mannekes.
Ja, wir drehen die Uhr heute ein bisschen zurück und schauen uns mal an, wie die Elektromobilität Anfang der 90er Jahre so funktioniert hat. Da gab es nämlich, wir haben es im Intro gerade schon gehört, ums Jahr 92 rum einen Elektrofeldversuch, beziehungsweise ging der 1992 los. Und da hat man im ziemlich großen Maßstab herausfinden wollen, wie gut sich Elektromobilität in der Praxis umsetzen lässt. Ist das Ganze alltagstauglich? Wie sieht die Ökobilanz aus? Also viele Fragen, die wir uns eigentlich heute, viele Jahre später, teilweise auch noch stellen. Und das hat man eben Anfang der 90er Jahre schon versucht zu analysieren. Aber bevor wir jetzt vielleicht uns diesen Versuch mal genauer anschauen und gucken, wie der so durchgeführt wurde und was alles da an Fahrzeugen schon unterwegs war, müssen wir vielleicht erstmal so ein bisschen einordnen, wie die Gemengelage Anfang der 90er Jahre so war.
Ja, genau. Also man hatte gerade die Ölpreiskrise irgendwie in den 70er, 80ern überstanden. Aber teilweise war dann eben doch der Wunsch oder der Ruf laut geworden, dass man doch vielleicht sparsamere Autos rausbringt und dann infolgedessen vielleicht sogar auch Elektroautos, die ganz auf Rohöl verzichten. Das ist nicht die erste Welle, in der Elektroautos getestet, gebaut wurden. Aber die bis dahin wahrscheinlich größte Welle oder Bemühung zu testen, wie kann man das denn im Alltag dann wirklich nutzen? Wie weit ist die Technologie gediehen? Und es gibt ja so einen Hype-Zyklus, dass die Erwartung an Technologie mit der Entwicklung immer steigt und dann probiert man es aus und merkt, ist vielleicht doch noch nicht so weit. Dann verschwindet sie wieder irgendwie in der Versenkung und dann kommt sie nach ein paar Jahren wieder. Und so war das bei den Elektroautos auch.
Ja, zu der Zeit war vielleicht noch so ein wichtiger Punkt, dass einige Batteriehersteller, zum Beispiel ABB oder Varta, die hatten neue sogenannte Hochleistungsbatterien entwickelt. Dahinter verbirgt sich noch nicht die Lithium-Ionen-Technologie. Aber ja, das war relativ vielversprechend, dass man mit diesen neuen Batterien, die eben besser waren als jetzt die klassische Bleibatterie, endlich auch Fahrzeuge, also PKWs antreiben konnte oder sogar mehr als nur PKWs. Aber ja, da würde ich sagen, wir steigen einfach mal ein in diesen Feldversuch auf Rügen, der offiziell am 2. Oktober 1992 seinen Beginn feierte. Beim Startschuss war wohl auch Angela Merkel mit dabei. Sie war damals Umweltministerin und hat sich das wohl nicht entgehen lassen. Offiziell trägt dieser Versuch den Titel Erprobung von Elektrofahrzeugen der neuesten Generation auf der Insel Rügen.
Mhm. Und da waren ja wirklich das Who is Who der deutschen Automobilindustrie war fast vollständig vertreten. BMW mit mehreren Modellen, Mercedes, Opel, Volkswagen und es gab auch einen Bus von Neoplan.
Genau, also vielleicht wenn wir so einen bisschen tieferen Blick mal drauf werfen auf die Fahrzeuge, ich finde eigentlich die Modellpalette ziemlich spannend, was alles schon dabei war. Also BMW war mit dem Dreier BMW von damals dabei, das ist die Baureihe E46 für alle BMW-Fans, ihr wisst sicherlich genau jetzt, was damit gemeint ist. Der war als Coupé dabei und als Limousine. Mercedes hatte die größte Flotte, die haben 10 Mercedes 190 Elektro, also das ist hier der Baby-Benz von damals, der W201, da gab es eine Elektro-Variante. Mhm. Und über die haben wir übrigens auch schon in unserem Magazin mal ausführlicher berichtet. Und zwar, das war im letzten Jahr in der Ausgabe 5 2024, da haben wir uns diesen 90er Jahre Elektro-Benz schon mal genauer angeschaut. Das nur so am Rande. Und Mercedes macht ja auch schon traditionell auch immer Transporter und deswegen war auch der MB100 als E-Version am Start und zwar sowohl als Pritschenwagen als auch als Kastenwagen. Und das ist so ein bisschen, ich würde sagen, der MB100, so der Vorgänger von der V-Klasse, halt die Nutzfahrzeugversion davon. Opel hatte den Astra Impuls der dritten Generation, also Opel hatte so mehrere E-Fahrzeugmodelle, die dann immer mit Impuls benannt wurden, 1, 2, 3 und das war jetzt die dritte Generation und das war der Opel Astra F Caravan, also es gab quasi schon einen E-Kombi, der hier mit dabei war. Mhm. Und VW hatte wiederum den Elektrovan. Das war im Prinzip ein T4 Caravelle, die auf E umgerüstet wurde, also die PKW-Version dann sozusagen vom T4. Und zusätzlich noch den Golf City Stromer auf Basis vom Golf 3. Und dann hattest du ja noch schon erwähnt, dass es auch einen Bus gab. Und zwar war das der Neoplan N8008E Metroliner. Und diese Baureihe von Neoplan, also diese Metroliner-Baureihe, das war damals ein ziemlich innovativer Bus, der eine Karosserie hatte aus Glasfaser und Carbon-Verbundwerkstoffen. Dadurch war der ziemlich leicht. Und es wurde eben auch in sehr kleiner Stückzahl eine E-Version gebaut, die mit diesen schweren Akkus dann natürlich das so ein Stück weit kompensieren konnte. Der Bus sieht auch ziemlich futuristisch aus und von der E-Version gibt es allerdings aber auch nur ganz wenig Fotos. Wir werden trotzdem was natürlich in den Shownotes dazu bringen, aber das Archivmaterial ist da teilweise sehr dünn vorhanden, nur zu diesen einzelnen Fahrzeugen.
Mhm. Aber es ist ja wirklich eine Riesenmischung vom Sportcoupé bis zum Bus. Und wie du gesagt hast, ein Elektrokombi, darauf hat man ja danach dann lange warten müssen. Und so bunt wie die Zusammenstellung der Fahrzeuge war auch die Technologie, die da verbaut war, muss man sagen. Also da wurde ja fast alles irgendwie getestet, was es zu der Zeit gab. Batterietechnisch war da von alter Technologie, Bleibatterien über Nickel-Cadmium-Akkus bis zu Natrium-Nickel-Chlorid-Batterien. Das war damals so die fortschrittlichste Technik, würde ich mal behaupten, die auch den Spitznamen Zebra-Batterie hatte. Und genauso auch die Motoren, da waren verschiedene Motortechnologien von Gleichstrommotoren über die heute bekannten permanent erregten Synchronmaschinen oder die Asynchronmaschinen. War alles vertreten, allerdings natürlich nicht in der Leistungs- oder Energieinhaltsklasse wie heute. Also die Leistung der Fahrzeuge bewegte sich oft nur so im Bereich 15 bis 30 kW oder 45 kW beim Bus. Und auch die Batteriegrößen waren damals natürlich noch nicht auf dem Stand, wie man es heute mit Lithium-Ionen-Batterien kennt. Also bei dem PKW ging es so bei 11 Kilowattstunden los bis 26. Die Transporter und Vans so 23 bis 34 Kilowattstunden. Und selbst der Bus hatte nur eine 58 Kilowattstunden Batterie. Das hat man ja heute teilweise schon im Kompaktfahrzeug. Also ist klar, dass man mit den damaligen Technologien nicht die Werte von heute erreicht. Aber die Fahrzeuge wurden trotzdem intensiv genutzt von einer auch sehr breiten Nutzerschicht.
Genau, also man hat versucht, möglichst viele verschiedene Profile abzudecken. So waren natürlich gerade auch Fahrzeuge wie der MB100 als kommunale Fahrzeuge im Einsatz. Die Post hat die Fahrzeuge verwendet, verschiedene Firmen konnten die Fahrzeuge testen, Privatpersonen sind damit rumgefahren. Also man hat wirklich ja alle möglichen Nutzerprofile versucht abzudecken und um zu schauen, wie lässt sich das in den Alltag integrieren, wie gut funktioniert das Laden in der Praxis, was sind so die realen Reichweiten. Und man ahnt es jetzt schon, wenn man die Batteriepaketgrößen hier gehört hat, bei 11 Kilowattstunden, da ist klar, da ist dann halt auch nach nicht viel mehr als 50 Kilometer Feierabend. Ein paar Autos schafften schon auch so um die 100 Kilometer. Aber ja, viel mehr war da im Prinzip jetzt mit einer Ladung kaum möglich. Mhm. Deswegen hat man die Autos ja idealerweise immer über Nacht geladen. Normalerweise einfach an der Drehstromsteckdose oder an einem Schuko-Stecker. Also oft genug war es einfach nur ein Schuko-Stecker, der dann teilweise auch am Fahrzeug direkt befestigt war und man hat ihn einfach so rausgezogen, wie man das so vom Staubsauger kennt im Prinzip und dann in eine Steckdose gesteckt. Und normalerweise hat man die Fahrzeuge nachts geladen. Das war so das favorisierte Modell bei den meisten Firmen und auch Privatpersonen. Klar, das liegt auch nahe. Allerdings, da muss man sich jetzt auch noch mal ein bisschen die Zeit zurückversetzen. Wir sind jetzt hier im Jahr 92, 93, 94. Also die Fahrzeuge wurden auch so Stück für Stück eingeflottet. Es gab nicht zum Startschuss, dass alle insgesamt 60 Fahrzeuge dann vor Ort waren, sondern die Flotten wurden nacheinander so aufgebaut. Und zu der Zeit war das Stromnetz auf Rügen ja noch nicht auf so einem Zuverlässigkeitsstand, wie man das von heute kennt. Das war wohl relativ marode aufgrund ja der fehlenden Investitionen in der DDR-Zeit. Und da kam es doch relativ häufig zu Stromausfällen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Ladungen abgebrochen haben dann mitten in der Nacht. Und dann waren die Fahrzeuge plötzlich am nächsten Tag nicht vollgeladen. und damit im Prinzip nicht mehr einsatzfähig. Hm. Und die waren halt noch nicht so ausgelegt, dass dann bei einem Ladeabbruch, dass die sich dann automatisch neu gestartet haben. Also so eine, ja, Intelligenz in Anführungszeichen hatten die noch nicht, sondern war halt ein Abbruch und dann musste man den Ladevorgang wieder händisch neu starten. Das macht natürlich um 3 Uhr nachts dann niemand, geschweige denn kriegt man es ja auch nicht unbedingt mit, wenn da dann plötzlich der Strom weg ist.
Ja.
Werbung. Wenn du nach einer zukunftssicheren Lösung suchst, um dein Elektroauto bequem zu Hause zu laden, dann haben wir genau das Richtige für dich. Das brandneue Wallbox-Programm Amtron for You von Mennekes, dem E-Mobility-Pionier. Speziell für private Endkunden entwickelt, bietet dir Amtron for You alles, was du für dein individuelles Laderlebnis daheim brauchst. Auf mennekes4u.de kannst du dich über die neuesten Wallboxen informieren und sie direkt online bestellen. Das Beste daran, auf Wunsch erhältst du die Wallbox auch inklusive Installation durch einen Elektrofachbetrieb in deiner Nähe. Klingt nach der perfekten Lösung für dich? Alle Infos findest du auf mennekes4u.de. Schau vorbei, wir freuen uns auf dich. Danke, dass du dabei bist und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
Ich frage mich, ob die Bild-Zeitung damals schon so Artikel geschrieben hat. Elektroautos sorgen für Stromausfall auf Rügen oder unnutzbare Elektroautos bleiben liegen, weil nachts der Strom aus war.
Ja, ist gut denkbar. Also es gab schon ziemlich viel Berichterstattung auch damals dazu. Man hat sehr viele Journalisten eingeladen aus allen möglichen Medien, um darüber zu berichten. Und da gab es auch hier und da, findet man noch Berichte, wo dann eben auch gesagt wurde, naja, die Autos, die standen auch ziemlich viel rum. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, grundsätzlich waren die Fahrzeuge eigentlich ganz gut im Einsatz. Also wenn das mit dem Laden geklappt hat, dann wurden die ganz normal genutzt. Und wenn die Nachtladung eben funktioniert hat, dann haben die ihre Strecken am Tag zurückgelegt, relativ problemlos. Aber das waren eben alles auch so Prototypen, keine Fahrzeuge aus Serienprozessen und entsprechend, ja, das waren, also wenn man so will, eigentlich Bastelkisten, mit denen man normale Nutzer losgeschickt hat, über ziemlich schlechte Straßen zu fahren, weil auch die Straßen waren damals natürlich nicht alle asphaltiert, sondern waren noch sehr viel Kopfsteinpflaster und vielleicht auch Schotterwege. Also auch da ist natürlich Anfang der 90er sah es auf Rügen nicht so aus wie, ja, heute, wenn man nach Rügen fährt. Und das hat die Technik schon ganz schön mitgenommen und das waren eben bessere Prototypen, die man heute in keinem Fall an einen Kunden geben würde.
Ja, also Feldversuch bedeutet ja eigentlich auch, man macht praktisch wie eine Forschung, wie ein Versuch mit irgendwelchen Prototypen, aber eben im Feld, das ist der Fachbegriff für beim Kunden. Und traut man sich heute eigentlich nicht mehr, so unreife Produkte beim Kunden dann erstmal zu testen, im Alltagseinsatz sozusagen, weil natürlich auch ja das Image der Marke darunter ziemlich leiden kann, wenn da so ein handgestrickter Prototyp praktisch im Alltag genutzt wird und dann natürlich öfter ausfällt. Und ich habe da auch so ein paar Anekdötchen gehört, wie hemdsärmelig das teilweise war. Also wenn da bei einem Auto irgendwie die Batterie dann schwach war, dann musste man rausfinden, welche von den Zellen ist jetzt schwach. Und was hat man da gemacht? Man ist im Baumarkt gefahren, hat irgendwie 3 Heizlüfter gekauft und die dann an die ausgebaute Batterie gehängt, um die einmal komplett zu entladen. Also ich glaube, heute würde das anders laufen, wenn man sowas machen würde.
Das war quasi ein Heizwiderstand dann. Ja, ja, also auch wenn man die Bilder sieht von den Batteriepaketen, die sind nicht ansatzweise so, wie die heute konstruiert werden. Das war wirklich ganz rudimentäre Technik. Vielleicht auch ganz spannend ist, dass man auch schon mit der Gleichstromladung experimentiert hat, mit dem sogenannten Schnellladen damals, hat man es auch schon genannt. Und da ging es um Leistungen von 30 kW. Da gab es eine DC-Ladestation, die 30 kW bereitstellen konnte. Und später wurde noch eine zweite Ladestation, die dann 60 kW hatte. Und das natürlich jetzt in Bezug auf die kleinen Akkus schon eine ordentliche Ladeleistung und hat wohl auch dazu geführt, dass man die Autos innerhalb von einer halben Stunde aufladen konnte. Also durchaus vergleichbare Ladezeiten, wie wir es heute auch kennen. Mhm. Und da hat man allerdings einen Stecker verwendet, der heute ja keine Rolle in der E-Mobilität spielt, den sogenannten SEPM-Stecker von einem bestimmten Hersteller. Kann man selbst googeln, findet man auch nicht allzu viel zu. Also der hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt.
Ja. Da stellt sich natürlich die Frage, was hat sich denn dann durchgesetzt? Also welche Erkenntnisse konnte man aus diesem Feldversuch dann mitnehmen?
Ja, also was einerseits ein wichtiger Punkt war, eben das Thema Alltagstauglichkeit. Und da war schon so das Fazit, ja, wenn die Technik funktioniert, dann kann man schon bestimmte Anwendungsfälle ganz gut damit abdecken. Also es war eben das Thema Ladezuverlässigkeit oder eben auch Fahrzeugzuverlässigkeit. Wenn das gegeben war, dann war es gar nicht so schlecht, dann waren die Leute eigentlich auch halbwegs zufrieden mit. Nur eben, das waren, wir haben es schon gerade erwähnt, das waren eben Prototypen, da war noch massig Messtechnik drin, die dann auch immer wieder ausgefallen ist. Also die waren einfach wirklich null kundenreif. Mhm. Es gab wirklich so rudimentäre Probleme, wie dass irgendwie Feuchtigkeit in die Batterie eingedrungen ist und dann musste man erstmal irgendwie die Batterie wieder trocknen, damit das Auto weiterfahren konnte und so. Also eigentlich Sachen, wie du schon gesagt hast, da würde man heute keinen Kunden ranlassen, das wäre viel zu gefährlich. Aber grundsätzlich Thema Alltagstauglichkeit, das hat eigentlich funktioniert. Auch eine wichtige Erkenntnis war, dass das Schnellladen ein wichtiger Enabler ist, um einfach die Tagesreichweiten zu erhöhen. Das ist jetzt eigentlich nicht sehr überraschend, aber man hat dann auch eben Tests durchgeführt, wo man mit einem VW T4, also einer von den Elektrovans, im Dauerbetrieb Schnellladen, Fahren gemacht hat und hat festgestellt, ja, die Batterie, die kann das ganz gut ab. Das war hier eine Nickel-Cadmium-Batterie. Die wurde nicht zu heiß und damit konnte man jetzt plötzlich auch wirklich mehrere hundert Kilometer am Tag zurücklegen. Mhm. Aber man hat auch gemerkt, das Schnellladen ist eigentlich nur relevant, wenn die Leute nicht die Nachtladung durchführen können. Es war absolut favorisiert, über Nacht zu laden und wurde dann auch nur genutzt, wenn die Ladestation in der Nähe war. Im Prinzip auch etwas, was wir heute ähnlich sehen. Also wer über Nacht laden kann, der bevorzugt das. Und Schnellladestationen werden eben auch nur dann genutzt, wenn man sie irgendwie sich am besten in den Alltag einbauen kann. Und man fährt da jetzt nicht einen riesigen Umweg für, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also das war sicherlich auch eine Erkenntnis, die da ja sich mit dem heutigen Stand gleicht.
Gut, man hatte halt damals natürlich nicht den Fall, dass die Leute da von Rügen aus dann nach München fahren wollten und da dann unterwegs irgendwie mehrere Zwischenladungen hätten einlegen müssen.
Genau, klar. Also die Autos, die waren letztendlich auch nur auf Rügen unterwegs und die Insel ist zwar für eine deutsche Insel, also es ist die größte deutsche Insel, aber natürlich ist es trotzdem nicht vergleichbar mit den Distanzen, die man heute mit dem E-Auto problemlos zurücklegen kann. Dann war allerdings auch ein Resultat, dass die Autos einfach wirklich viel in der Werkstatt standen. Also es gab einzelne Fahrzeuge, die sind fast gar nicht gefahren. Die wurden ständig repariert oder irgendwas wurde ausgebessert. Es gab auch ein paar Autos, die ordentliche Laufleistung hinbekommen haben. Im Schnitt waren es so um die 10.000 Kilometer, die die Autos, wenn sie denn gefahren sind, auch geschafft haben. Und in Summe wurde in den Jahren rund 1 Million Kilometer abgespult.
Das ist ja schon eigentlich eine ganze Menge für 60 Fahrzeuge.
Ja, absolut. Also das ist dann doch erstaunlich viel. Also deswegen, die waren, wenn sie funktionierten, wurden sie wirklich ordentlich gefahren. Man hat dann auch als ein Teil des Projekts hat man auch eine Solaranlage eingebunden, weil man damals natürlich auch schon wusste, ja, damit wird das alles natürlich viel ökologischer. Und dann hatte man eine Solaranlage mit 21 Kilowatt Peak. Das war ein relativ großes, teures Ding. Natürlich damals wirklich exquisite Technik, super teuer. Heute ja hat das ja, ich sag mal, wer ein größeres Hausdach hat oder vielleicht eine Garage dazu, der schafft die 21 kW Peak, sich heute alleine aufs Dach zu montieren. Das war damals natürlich schon wirklich ein großes, teures Projekt. Die hat dann innerhalb der 3 Jahre, in denen sie in Betrieb war, immerhin 40.000 Kilowattstunden Energie eingebracht. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so wenig, aber ja, wer ein E-Auto fährt und zu Hause lädt und weiß, wie schnell der Energiezähler da nach oben geht, am Ende waren es rund 8% der benötigten Energie. Also es war nur ein kleiner Teil, aber man hat es trotzdem berücksichtigt, um eben zu schauen, okay, bilanziell kann man natürlich damit den CO2-Fußabdruck enorm verringern.
Ja, und das war damals natürlich auch noch ein bisschen anders als heute, was die Emissionen der Stromerzeugung angeht. Also zum Start des Feldversuchs 1992 hat eine Kilowattstunde noch ungefähr 730 Gramm CO2 an Emissionen bedeutet. Zum Ende des Feldversuchs war es dann schon unter 700, aber trotzdem, wenn man es mit heute vergleicht, wo wir deutlich unter 400, dieses Jahr vielleicht sogar um die 350 liegen, das ist ja ungefähr die Hälfte von damals.
Genau, deswegen war dann am Ende die Auswertung, das war auch ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Versuchs, zu gucken, ja, lassen sich damit CO2-Emissionen verringern. Und da war die Aussage dann sehr vernichtend und sehr eindeutig. Nein, wir sind hier mit den E-Autos deutlich schlechter als vergleichbare Otto- und Dieselfahrzeuge dieser Zeit. Es wurde positiv hervorgehoben, dass man natürlich lokal weniger Abgase hat, dass man die Lärmemissionen gerade in bewohnten Gebieten verringert. Allerdings wurde eben damals mit der Kohleverstromung gerechnet, die eben dominant war Anfang der 90er. Und indirekt wurde dadurch deutlich mehr Schwefeldioxid beispielsweise ausgestoßen. Und da hat man sogar positiv in dem Sinne gerechnet, dass man die Werte von 96 ungefähr angenommen hat und dabei die ostdeutschen Kraftwerke, die wohl noch deutlich dreckiger waren, die hat man dann schon quasi prognostiziert, dass die umgerüstet werden auf den westdeutschen Standard. Das ist dann auch später passiert, aber man hat schon quasi mit diesen eher besseren Werten gerechnet und trotzdem war dann das Resultat da sehr vernichtend. Man hat aber allerdings auch festgestellt, gut, das ist jetzt hier mit dem deutschen Strommix so, also aktuell würde sich das in Deutschland nicht lohnen, rein von der CO2-Bilanz, aber, und jetzt zitiere ich einfach mal aus dem Abschlussbericht, so fällt der Vergleich sehr eindeutig zugunsten des Elektro-Pkw aus, wenn direkt regenerativ erzeugter Strom genutzt oder die Stromerzeugung insgesamt überwiegend auf nicht fossilen Energieträgern aufbaut, was in Zukunft unvermeidbar zu sein scheint. Also die Studienautoren, die haben dann schon erkannt, naja, wenn wir jetzt vielleicht in Österreich das durchgeführt hätten, die damals schon sehr viel Wasserkraft haben oder von mir aus in Frankreich, wo es viel Atomstrom gibt oder in Norwegen, wo es auch schon damals viel Wasserkraft gab, dann wäre die ganze Bilanz anders gewesen und dann wäre das rein aus diesem ökologischen Aspekt natürlich ganz klar pro Elektro ausgefallen, auch wenn man dann schon die Herstellungsaufwände berücksichtigt. Also das hat man damals auch schon mitbedacht, dass so eine Batterie eben auch gewisse Energie braucht, um hergestellt zu werden.
Da sind wir heute zum Glück dann doch deutlich weiter als damals.
Ja, absolut. Ja, so war das Resultat. Wenn man sich jetzt so ein bisschen das Fazit daraus mal anschaut, war dann doch eher ernüchternd. Also das ganze Projekt ist wirklich mit einem großen Hype gestartet. Man hat sich da sehr viel von versprochen, aber unterm Strich mit der mangelnden Zuverlässigkeit, auch mit der schlechten Ökobilanz, war dann doch viel Ernüchterung. Aber es wurde auch schon damals Kritik laut, wo man gesagt hat, naja gut, ihr habt jetzt hier Fahrzeuge getestet, die sind nicht wirklich zu Ende entwickelt, das sind keine Serienautos, das sind alles Verbrennerfahrzeuge gewesen, die man irgendwie umgerüstet hat. Die Technik, die da zum Einsatz kam, die war jetzt nicht für PKWs optimiert. Das waren dann halt auch irgendwelche Umrichter und Ladegeräte, die man irgendwo aus der Industrie verwendet hat, auch vielleicht aus Bereichen, wo die Effizienz nicht an erster Stelle steht und die auch einfach nicht auf diese Anforderungen im PKW mit diesem ständigen Gerüttel, also Stichwort Kopfsteinpflasterstraßen, mit Salzwasser im Winter, mit allgemein starkem Regen, die einfach darauf nicht ausgelegt waren und dann für viele Probleme gesorgt haben und eben nicht effizienzoptimiert waren. Ja, und da wäre natürlich spannend gewesen, wenn man wirklich reine E-Autos genutzt hätte, die darauf ausgelegt worden sind, also als reines BEV, wie zum Beispiel der General Motors EV1. Das war ja auch damals in den 90ern ein Auto, das ja schon viele wichtige Eigenschaften eines Elektroautos in sich vereint. Der wurde allerdings erst 96 vorgestellt, also gerade am Ende dieses Feldversuchs. Und natürlich waren amerikanische Marken da sicherlich nicht willkommen. Aber es wäre trotzdem spannend gewesen zu sehen, wie so ein GM EV1 bei dem Test abgeschnitten hätte. Und das wäre wahrscheinlich deutlich besser gewesen als jetzt diese Bastelkisten, die dort zum Einsatz gekommen sind.
Ja, und selbst das EV1 war anfangs noch mit Bleiakkus gestartet, was ja damals schon keine aktuelle Technologie mehr war. Inzwischen wurden ja auch schon Nickel-Metall-Hydrid-Akkus und sogar Lithium-Ionen-Akkus entwickelt. Der erste Lithium-Ionen-Akku, der ja so offiziell kommerziell verfügbar war, war ja von Sony 1991 vorgestellt worden. Das heißt, mit der Akkutechnologie wäre da vielleicht auch nochmal deutlich mehr drin gewesen. Wobei man vielleicht zum Beispiel auch den Lithium-Ionen-Akku noch ein bisschen ignoriert hat, weil es erstens natürlich eine japanische und nicht deutsche Technologie zu dem Zeitpunkt war und in Deutschland noch nicht so in dem Maßstab verfügbar von deutschen Herstellern zum Beispiel. Und möglicherweise gab es die Akkus auch noch nicht in den Größen und Formaten, wie man das dann für Autos benötigt hätte, weil es ja anfangs eher für Consumer-Elektronik-Geräte entwickelt oder produziert wurde. Und selbst die ersten Teslas hatten ja praktisch noch Laptop-Akkus, die dann erstmal zu größeren Batteriepaketen zusammengeschweißt werden mussten. Aber die Grundlagen waren damals im Prinzip schon vorhanden.
Ja, es hat dann auch gar nicht so lange gedauert, dass der erste Autohersteller mit Lithium-Ionen-Akkus experimentiert hat. Das war höchstwahrscheinlich Nissan mit dem Prairie Joy EV. Das ist so ein Van, den man 1996 gebaut hat. Also auch nur ein kleinster Stückzahl, zweistellig. Aber da hat man schon mal mit Lithium-Ionen-Batterien experimentiert. Also da sind eigentlich noch einige spannende E-Autos rausgekommen, die technisch, würde ich mal so auf den ersten Schuss sagen, weiter waren als das, was jetzt aus deutscher Hand da an den Start gerollt ist. Hm. Ja, und was war dann entsprechend die Folge daraus? Also ja, wie nicht anders zu erwarten, hat man dann erstmal so festgestellt, naja, also das E-Auto, das ist einfach noch nicht so weit, da muss man sich an der Batterietechnologie noch einiges tun, was sicherlich auch gestimmt hat. Und man hat sich dann doch erstmal wieder auf Diesel und Benziner konzentriert und die versucht zu optimieren.
Oder auf andere alternative Antriebe. Also bei Mercedes waren die 90er dann auch sehr stark geprägt von der Brennstoffzellenentwicklung, die ja mit den verschiedenen NECA-Projekten dann bis zum Jahr 2000 auch intensiv betrieben wurden.
Genau, auch General Motors mit Opel zusammen haben auch dann in der Brennstoffzelle weiterentwickelt. Aber natürlich so Richtung Serienentwicklung waren erstmal Diesel und Benziner, gerade aus Deutschland, absolut im Fokus. Wissen heute auch, der Hybrid kam dann eher aus Japan über Toyota mit dem Prius. Hat ja auch nicht mehr so lange gedauert, bis der dann da war. Mhm. Und ja, das hat dann letztendlich nochmal deutlich über 10 Jahre gebraucht, bis man wieder neue Bemühungen unternommen hat, das E-Auto so langsam ja als marktreifes Produkt zu entwickeln. Und auch da ging es ja erstmal mit so verschiedenen Feldversuchen los. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen zurückerinnern, da gab es dann von Smart so eine erste Kleinserie, die in London im Einsatz war. Die hatte auch noch eine Zebra-Batterie an Bord. Dann gab es diesen zweiten Prototyp, der von Tesla ausgestattet wurde mit Batterien. Da waren noch einige hier bei Car2Go, bei dem Carsharing-Programm dann im Einsatz, aber immer nur so in kleinerer Stückzahl. Mhm. Auch BMW hatte dann damals den 1er BMW als Active E in Kleinserie produziert oder auch den Mini gab es auch als Elektroversion. Das waren immer so Fahrzeuge, die dann in Kundenhand also rausgegeben wurden, also auch durch Kunden bewegt waren, hatten auch noch einige Nachteile. Aber das war erstmal, um so ein bisschen Kundenfeedback zu bekommen. Und da sind auch einige Entwicklungen rausgefallen, die wir auch heute noch kennen. Also zum Beispiel hatte BMW da das One-Pedal-Driving für entwickelt, was wir heute ja in vielen E-Autos ja genauso kennen. Also dieses Thema Feldversuch, das ist man später schon nochmal wieder angegangen. Gerade jetzt bei dieser, ich sag mal, aktuellen Welle, im Vorfeld dieser aktuellen Elektroauto-Welle. Aber doch dann mit deutlich besser entwickelten Fahrzeugen, wenngleich die auch noch viele Nachteile hatten, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt an den Mini denken, an den ersten E-Mini dieses Feldversuchs der 2000er Jahre, der hatte zum Beispiel keine Rückbank, weil da war überall Akku. Also das war nur ein Zweisitzer. Da hat man schon noch einige Nachteile in Kauf genommen, die sich ja dann aber auch mit den ersten Serienversionen egalisiert haben. Also vielleicht, wenn man so ein Fazit jetzt aus heutiger Sicht über das ganze Thema legen will, also es war sicherlich ja, der ganze Versuch ein bisschen zu hemdsärmelig geplant, als dass man da wirklich echte Erkenntnisse herausbekommen hätte können. Eigentlich war es am Ende des Tages so ein Programm, wo man sagt, naja, schade, dass es mit den E-Autos nicht geht. Na, dann müssen wir wohl weiterhin Diesel und Benziner machen. Nützt ja nichts. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, ich unterstelle jetzt vielleicht auch ein bisschen was, aber es erklärt vielleicht auch ein bisschen dann doch diese ja, lange Zurückhaltung bei dem Thema Elektromobilität, bis das dann wieder so richtig Fahrt aufgenommen hat und dann eben getrieben war von ja der Hybridisierung aus der Einrichtung, wie von Toyota, aber eben natürlich auch durch Fahrzeuge wie das Tesla, wie den Tesla Roadster, der dann doch nochmal gezeigt hat, was eigentlich mit so einem Lithium-Ionen-Technologie heute schon möglich ist.
Und dass E-Autos auch Spaß machen können und nicht nur Verzichtsmobile sind.
Ja, absolut, weil das war natürlich damals auch keine, mit den bisschen Leistung, was die hatten, in den doch recht ineffizienten Antrieben, teilweise handgeschaltet noch mit mehreren Gängen, war sicherlich nicht das, was man sich heute unter E-Auto vorstellt oder gewöhnt ist.
Ja, und für alle, die noch mehr über diesen Feldversuch in Rügen wissen wollen, in der Ausgabe 3 2025 des ERM-Magazins gibt es einen mehrseitigen Artikel, wo man sich auch nochmal die Fahrzeuge angucken kann. Und dann kommen wir für diesen Sommer sozusagen zum Ende unseres Podcasts und natürlich zum Ende dieser Folge.
Genau, ja, wir wünschen euch allen jetzt schöne Sommerferien, schönen Sommerurlaub, wenn ihr nicht da schon längst drin seid. Wir verabschieden uns jetzt auch erstmal in eine kleine Sommerpause und melden uns wieder zurück im September. Genau genommen am 8. September werden wir wieder mit der nächsten Folge hier durchstarten. Bis dahin, wie gesagt, wünschen wir euch eine erholsame Sommerzeit und Urlaubszeit und freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei unserem Podcast. Also bis dann und auf Wiederhören.
Ciao.